Es klopft an der Tür. Auch ohne nur einen Augenblick verstreichen zu lassen, geht die Tür auf. Eine Krankenschwester tritt ein. Dass es eine Krankenschwester sein könnte, ist jedoch eigentlich nur eine Vermutung. Eine Person vollkommen in Weiß, eingehüllt mit weißer FFP2-Maske, die außer den Augen und den Haaren nichts Persönliches erkennen lässt. Wir gehen die Essensplanung für die kommenden Tage meines Aufenthaltes durch. Sehr gewissenhaft. Beim Frühstück komme ich ins Stocken, kann mich nicht recht entscheiden, weiß nicht, was ich ankreuzen soll. Es sind einfach zu viele Varianten. Weißbrot, Toastbrot, Brötchen, Graubrot oder doch lieber Knäckebrot, Schnittkäse, Frischkäse, Butter, Margarine, Marmelade. Was für Marmelade? Kirschkonfitüre und so weiter und so weiter. Ich wundere mich, dass all dies gleich zu Anfang so wichtig sein soll. Um keinen Fehler zu machen, entscheide ich mich spontan, alles anzukreuzen. Erstaunlicherweise wird diese Entscheidung akzeptiert. Dann bin ich wieder allein. Nein, nicht wirklich. Es gibt ein Bett, einen Nachttisch, einen Stuhl, ein Tisch und ein Fernsehmonitor, ziemlich hoch oben, fast unter der Decke. Mich beschleicht ein mulmiges Gefühl, die Befürchtung, hier vergessen werden zu können. Diesmal habe ich meine Bibel dabei. Meine Frau hatte mich wieder daran erinnert. Gott sei es gedankt, was wäre ich doch nur ohne sie. Ich fasse den Entschluss, die Zeit hier zu nutzen, meine nächste Predigt zum Thema Fasten vorzubereiten. Ich lese die Bibelstelle, um den Text auf mich wirken zu lassen. Es steht in Jesaja 58, es sind die Verse 6 bis 9. Das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Am nächsten Morgen hat man mich tatsächlich vergessen. Ich bekomme kein Frühstück. Erst gegen 9 Uhr fällt es auf. Man stellt mir dann doch noch ein Tablett mit 2 Scheiben Weißbrot und ein wenig Marmelade und Käse hin. Komisch, ich hatte doch alles angekreuzt. Und hat's geschmeckt? Fragt mich die Krankenschwester beim Wegräumen. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich auf keinen Fall zu beklagen und antwortete nur, ja, aber warum haben Sie mir eine leere Tasse aufs Tablett gestellt? Ach so, wollen Sie den Kaffee oder Tee? Tee bitte. Irgendwie spüre ich, dass es zu der Textstelle beim Propheten Jesaja keine leichte Antwort geben wird. Mir fallen spontan die Priester von Bergamo ein, die zu den Corona-Patienten gingen und diesen im Sterben beistanden, ihnen die letzte Ölung gaben. Sie ließen sich nicht abhalten, in Nächstenliebe zu handeln. Einige von ihnen infizierten sich dabei und starben schließlich selbst. Ja, schon lange habe ich mich von der Denkweise verabschiedet, die da besagt, mein Leben läuft glatt, Gott liebt mich. Ich habe Probleme, Gott liebt mich nicht. Oder noch schlimmer, Gott straft mich. Leider habe ich immer wieder Geschwister getroffen, die in ihrem Glauben sehr stark primär auf eben diesen äußeren Erfolg fixiert waren. Ich denke, man sollte das etwas differenzierter sehen und trotzdem... Das, was Jesaja hier beschreibt, ist durchaus eine, ich möchte es mal als die Win-Win-Situation Gottes für unser Leben bezeichnen. Wir folgen unserer Bestimmung als Kinder Gottes, Licht in der Welt zu sein und erleben dadurch Gottes Führung und Gegenwart. Türen werden sich dabei vor uns öffnen und hinter uns schließen. Manchmal erleben wir sogar übernatürliche Dinge, aber trotzdem bleiben wir unvollkommen und leben in einer gefallenen Welt. Das beste Beispiel ist Jesaja selbst, der für seinen Gehorsam Gott gegenüber mit seinem Leben bezahlen musste und der Überlieferung nach als Märtyrer starb. Ich beginne meine Recherche zum Thema im Alten Testament und versuche die Sachlage von Grund auf zu verstehen, zu ergründen, welche Bedeutung zunächst einmal dem Fasten grundsätzlich hier beigemessen wurde. Bald stelle ich fest, dass der Begriff des Fastens dort zwar öfters auftaucht, es sich aber interessanterweise nirgendwo ein Gebot bezüglich des Fastens finden lässt. In all den Gesetzen des Pentateuchs, also den ersten 5 Büchern Mose, gibt es keine Anweisungen, keine Vorschriften zum Fasten. Dann im Buch Esther schließlich tauchen Verweise bezüglich bestimmter Fastentage auf, so zur Erinnerung an die Rettung der Juden in Persien im Purimfest, beziehungsweise zuvor beim Propheten Sacharja zur Erinnerung an den Fall Jerusalems durch die Babylonier. Jedoch erscheint das Fasten als solches eher ein Phänomen zu sein, welches schlicht existiert, scheint dabei normaler Teil des Glaubens, der Beziehung zu Gott und dann der besondere Ausdruck von Trauer und Schmerz zu sein. Fasten als eine Möglichkeit der Trauer über den Tod oder erlittenes Unglück, Trauer über die eigene Sünde, über die Abkehr und Trennung von Gott. Wie ein Schrei der Hilflosigkeit nach Gerechtigkeit. Es ist inzwischen später Abend geworden. Draußen ist es dunkel. Mein Kopf ist voller Impulse und Ideen zur Predigt. Ich mache via WhatsApp einen Videochat mit meiner Frau. Der Fernseher oben an der Wand läuft. Doch ich habe den Ton abgeschaltet und versuche anhand der Bilder die Handlung zu verstehen. Dann kommt die Nachtschwester herein, fragt mich, wohin ich die Thrombosespritze haben möchte. Ich ziehe die Bettdecke ein wenig runter und zeige auf meinen Bauch. Dann mache ich erst das Licht und anschließend den Fernseher aus. Aber dabei bleibt es merkwürdig hell, als ob ich im Gegenteil das Licht angemacht hätte. Im gleichen Augenblick durchfährt mich ein starker Gedankenimpuls. Fasten ist ein Reflex. Ein Phänomen, das existiert, kein Gebot. Fasten tritt einfach auf, geschieht, um Schmerz, besonders den Schmerz von Verlust auszudrücken. Es ist so elementar, dass es in allen Kulturen und Religionen vorkommt. Selbst Tiere neigen dazu, Nahrung zu verweigern, wenn sie Entfremdung oder Verlust erleben. Ich weiß, natürlich hat der Begriff Fasten heutzutage auch eine ganz andere, eine inflationäre Bedeutung bekommen. Aber ich spreche hier bewusst nicht von den Auswüchsen unserer Wohlstandsgesellschaft, vom Heilfasten, von Diäten oder Weight Watchern. Vielmehr bin ich mir sicher, wir alle haben tief in uns, vielleicht ganz tief und ganz weit weg und verschüttet, dieses Wissen, dieses tradierte kollektive Bewusstsein, eines Urvaters aller Menschen, allen Seins, der dich und mich mit Namen kennt. Die Ahnung eines Lebens mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und das ist unsere Heimat, das sind unsere Wurzeln. Da kommen wir her und da gehören wir hin. Die Bibel nennt das Reich Gottes. Und Fasten in seiner ursprünglichsten Form ist der Ausdruck dieses Verlangens, dieser Sehnsucht zurück zu dieser Heimat. Ich mache jetzt das Licht wieder an, setze mich im Bademantel an den Tisch und schreibe Ideen auf. Das Zimmer erscheint mir im Halbdunkel noch leerer, noch größer. Es ist spät, weit nach Mitternacht. Die gardinenlosen Fenster geben den Blick frei auf das Schwarz des Nachthimmels. Draußen fängt es lautlos an zu schneien. Mir fällt eine kleine, eigentlich unbedeutende Begebenheit ein. Neulich stieß ich nämlich in unserem Keller auf eine Blechkiste mit alten, zerfledderten Landkarten. Mir wurde damals warm ums Herz und ich musste schmunzeln. Ja, es gab doch diese Zeit, ist noch gar nicht so lange her, ohne GPS und ohne Navi. Vielleicht können sich einige von uns noch dran erinnern, da benutzte man noch Landkarten, um sich zu orientieren. Doch logischerweise wäre die Orientierung auf der Landkarte dann ohne das anschließende Losfahren oder Losgehen eigentlich sinnlos gewesen. Ein bisschen, denke ich, ist das so auch mit dem Fasten. Ohne eine Konsequenz für unseren Lebensstil wäre auch das Fasten zwar als Ausdrucksform vom Verlust nachvollziehbar, ansonsten aber vollkommen sinnbefreit, vollkommen zweckungebunden. Selbst Christus fastete ja bekanntlich 40 Tage in der Wüste. Hier ist diese Sehnsucht und das sich Ausstrecken nach dem Reich Gottes in Verbindung mit dem Fasten ganz deutlich. Ich denke, das Fasten war damals ein wesentlicher Teil der Vorbereitung Christi auf seine anschließende Mission, seine Mission als Messias. Danach aber fasteten Jesus und seine Jünger nicht mehr. Und als man ihn anschließend fragte, gab er diese erstaunliche Antwort: Wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, als dann werden sie fasten. Dann das 40-tägige Fasten Mose auf dem Sinai-Gebirge, als er die Gesetzestafeln empfing. Plötzlich ergibt auch dies für mich einen neuen Sinn. Aber vielleicht fastete Mose ja auch hier nicht, um Buße zu tun, sondern vielmehr als Ausdruck von Schmerz, als Ausdruck von Sehnsucht, dem Verlangen einer Neuausrichtung hin zum Reich Gottes. Die Gebote Gottes, sind sie nicht ein wesentlicher Schritt hin zur Wiederherstellung einer göttlichen Orientierung für unser Leben? Ein wichtiger Schritt hin zur Heilung, zur Gemeinschaft mit Gott? So steht das Fasten offensichtlich als Ausdruck der Liebe und Sehnsucht immer in direktem Zusammenhang mit einer Veränderung hin zu Gott. Es ist jetzt 1.30 Uhr nachts und ich fasse spontan den Entschluss, in Zukunft ein besserer Mensch zu werden. Aber schon nach kurzer Zeit bin ich froh, dass dies außer Gott keiner gehört hat. Zu oft schon habe ich mir dies vorgenommen und bin dann doch so bald wieder an mir selbst gescheitert. Und ich denke an Vers 7 aus Jesaja: Brich dem Hungrigen ein Brot, und die ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Was habe ich persönlich wirklich davon schon umgesetzt? Und so elementare Not gibt es in unserer Gesellschaft doch kaum noch. Auf der anderen Seite, es gibt bestimmt Regionen und Krisenherde in dieser Welt, wo dieser Bibelvers durchaus eine Relevanz hätte. Und was früher weit, weit weg war, sehen wir heute täglich in den Abendnachrichten. Da kann man schon was machen, wenn man es wirklich will. Und ich meine jetzt nicht, dass man ein paar abgetragene Sachen in den Altkleidercontainer auf dem Rewe-Parkplatz wirft, die dann vielleicht irgendwo auf dieser Welt Bedürftigen zugutekommen. Nein, wenn man es ernst meint, dann kann man schon ganz konkret wirklich was machen. Denn das ist die positive Kehrseite einer digitalisierten Welt, die Menschen über alle Kontinente hinweg zusammenbringt und direkte Hilfe und Kontakte möglich macht. Aber unabhängig davon schließt dies ein konkretes Handeln direkt vor der eigenen Haustür, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, nicht aus. Denn was ist denn heutzutage das Kostbarste, was wir überhaupt geben können? Was ist wertvoller als alles Geld? Was ist kostbarer als gute Worte? Was ist wertvoller als alles andere? Was ist menschlicher? Was ist persönlicher als die Zeit, die wir einander schenken? Ja, ein paar Träume und Hoffnungen habe ich persönlich diesbezüglich doch noch, inspiriert durch wahre Helden der Freundschaft. Sie sind mir über die Jahre durch ihre Treue zu Vorbildern geworden. Seit den ersten Tagen, dass wir unser Haus bezogen hatten, war er da und hat uns geholfen. Er kommt mindestens einmal pro Woche vorbei, bringt immer ein kleines Geschenk, zum Beispiel selbstgebackenen Kuchen mit, weil er weiß, dass meine Frau Maja nicht so gerne backt, und fragt, wie es uns geht und ob er uns helfen kann. In den letzten 20 Jahren haben wir mit seiner Hilfe wirklich das halbe Haus umgebaut und saniert. Und wenn ich seine Hilfe nicht in Anspruch nehme und mal unseren Sohn um eine Gefälligkeit bitte, muss ich mich ihm erklären und muss mich entschuldigen. Jetzt kam er zum Beispiel neulich und schenkte mir eine Gesundheitsuhr, ihr kennt die schon, die den Blutdruck und den Pulsschlag misst, weil er sich Sorgen um meine Gesundheit machte. Unfassbar. Und wenn ich mich bedanke, sagt er nur immer, Ingo, das brauchst du nicht. Aber das Erstaunliche ist, ich habe mit ihm bis heute nur ganz selten über unseren Glauben gesprochen. Und dann eine andere Geschichte. Vor 1-2 Jahren zogen neue Nachbarn in unser Haus gegenüber ein. Fast nie bekam ich sie zu Gesicht. Immer huschten sie schnell von ihren Autos in ihr Haus. Ich musste sie förmlich abpassen, um mal ein paar Worte mit ihnen wechseln zu können. Doch ich gab nicht auf und wollte mich mit ihnen bekannt machen. Doch immer wieder wichen sie scheu aus. Dann irgendwann schließlich stellte ich mich vor und streckte meine Hand aus. Wir sind doch direkte Nachbarn, so lass uns doch duzen. Ich heiße Ingo. Ich heiße Osama. Ich konnte jetzt nachvollziehen, warum er so zurückhaltend gewesen war. Gut, es hätte schon Gründe gegeben, die das nachbarschaftliche Einvernehmen hätten trüben können. So war ihnen der Begriff Mülltrennung offensichtlich vollkommen unbekannt. Und ich musste sehr an mich halten, nichts zu sagen. Aber den Fehler wollte ich nicht machen und sie belehren. Nein, niemals. Ich bin sicher, das wäre der Super-GAU eines nachbarschaftlichen Vertrauensverhältnisses geworden. Und dann parkten sie ihre Autos auch immer so, dass ich kaum aus der Garage kam. Nun, doch manchmal ist es auch ganz gut, dass man geschwisterliche Sozialkontrolle hat. Nicht nur zu ermahnen, nein, sondern auch mal zum Mut machen. Kennt ihr das auch, wenn man schon fast die Hoffnung verloren hat und dann kommt plötzlich jemand und hilft dir wieder auf? So ging es mir neulich, als meine Frau zu mir vollkommen überraschend sagte, wieso regst du dich denn gar nicht mehr auf, wenn du so eingeparkt wirst und kaum aus der Garage kommst? Ach, ich hab doch einen Mini, ich nehme es als sportliche Herausforderung. Wow, du hast dich aber verändert, wenn ich so überlege, wie du früher warst. Du bist jetzt inzwischen viel gelassener und geduldiger mit dir selbst geworden. Danke, mit mir selbst? Bist du sicher? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann heute bekam ich eine WhatsApp-Nachricht von unserem Nachbarn mit der Anrede, Ingo, mein Freund. Ich weiß, man soll so etwas nicht überbewerten, aber ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut. Ein kleiner Triumph. Es hat geklappt, wir haben uns angefreundet. Ach so, ja, und Ihre Autos parken Sie jetzt auch so, dass ich problemlos aus meiner Garage komme. Glaubt mir, bevor wir damit anfangen, die Welt zu retten, können wir es auf jeden Fall schon mal heute, konkret, im ganz Kleinen, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft versuchen. Und vielleicht haben wir es vergessen, aber wir wurden ursprünglich geboren und geschaffen, um in Geduld zu leben, nicht zu hassen, um zu teilen, zu helfen und uns helfen zu lassen. Ja, und bestimmt trägt genau auch dies dazu bei, glücklich und offen für Gottes Liebe zu sein. Ob dies dann, wie gesagt, unbedingt immer bedeutet, dass alles glatt und ohne Probleme läuft, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn wir auf Gott hoffen, sind wir irgendwie besser dran als andere, weil wir aus der Hoffnung leben. Aus einer Hoffnung, dass alles doch letztlich irgendwie Sinn ergibt. Es klopft an der Tür und unverzüglich geht sie auf. Eine Person in weiß gekleidet betritt das Zimmer. Setzen Sie Ihren Mund-Nasenschutz auf, tönt es schon von weitem. Das ist nicht die Krankenschwester. Es ist schwer zu sagen, weil man wieder nichts Individuelles erkennen kann, aber ich tippe auf Ärztin. Außerdem trägt die Person diesmal eine Brille. Ihr Corona-Test ist negativ und das EKG hat auch nichts ergeben. Sie können morgen wieder nach Hause. Oh, vielen Dank. Und ich sage noch zu mir selbst, irgendwann wird es wieder bessere Zeiten geben. Wir werden dann einander wieder normal begegnen können. Wir werden dann offen und ohne Maske miteinander sprechen. Menschen werden einander dann ohne Misstrauen begegnen. Wir werden wieder lachen, ohne Angst zu haben, Aerosole zu versprühen. Dann werde ich meine 96-jährige Tante endlich wieder drücken dürfen, was sie momentan so vermisst. Dann werden Menschen sich spontan umarmen und wieder gemeinsam Feste feiern. Vielleicht werden wir dann ja aus dem jetzigen Mangel an menschlicher Nähe gelernt haben. Und dann ein rechtes Fasten menschlicher Nähe und Nächstenliebe praktizieren. So wie er, Christus, es uns bereits vorgelebt hat. Amen.